SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler, guten Morgen. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist jetzt auch offiziell besiegelt. Bei einem Gipfeltreffen im ägyptischen Sharm el-Sheikh haben die Staats- und Regierungschefs der Vermittlerstaaten USA, Ägypten, Katar und Türkei eine Friedenserklärung unterschrieben. Moritz Behrendt berichtet.
Weitere Staats- und Regierungschefs, die nach Ägypten angereist waren, saßen in den hinteren Reihen, unter ihnen Bundeskanzler Merz. Die Erklärung enthalte Regeln und Abläufe für die nächsten Schritte bei der Lösung des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas, sagte Trump. Beide Kriegsparteien haben am sogenannten Friedensgipfel nicht teilgenommen. Die Hamas war nicht eingeladen, Israels Premier Netanyahu hat sein Kommen nach einigem Hin und Her abgesagt. Zahlreiche Punkte in Trumps Friedensplan sind noch nicht ausverhandelt, unter anderem die Modalitäten einer Entwaffnung der Hamas. Am Rande des Gipfels betonten Teilnehmer, dass der Weg zu dauerhaftem Frieden noch lang sei. Die große internationale Präsenz in Sharm el-Sheikh zeige aber die Bereitschaft der Weltgemeinschaft, an einem Friedensprozess im Nahen Osten mitzuwirken.
Der deutsche Außenminister Wadefuhl sprach im ARD-Brennpunkt von einem historischen Ereignis.
Ich möchte sagen, es ist ein Tag der Freude und ein Tag der Erleichterung. Für uns Deutsche schon deshalb, weil deutsche Geiseln entlassen worden sind, weil sie bei ihren Familienangehörigen sind. Aber natürlich auch für die Menschen im Gazastreifen.
Bundesfamilienministerin Prien will mehr Frauen Vollzeitbeschäftigungen ermöglichen. Die CDU-Politikerin sagte dem Handelsblatt, es brauche einen gesellschaftlichen Pakt für mehr Familienfreundlichkeit. Derzeit funktioniere die Kinderbetreuung oft nicht und die Betriebe seien nicht flexibel genug. Außerdem übernehmen Männer immer noch zu wenig Aufgaben in der Familie. Mehr Frauen in Vollzeitbeschäftigungen seien auch für die Sicherung des Wohlstands in Deutschland wichtig, so die Familienministerin. Der Mainzer Verein Armut und Gesundheit kritisiert in der Bürgergelddebatte Politik und Medien. In der Diskussion würden bedürftige Menschen unter den Generalverdacht gestellt, die Sozialsysteme auszunutzen. SWR-Reporterin Ilona Hartmann.
Mit Ausdrücken wie bandenmäßiger Sozialmissbrauch oder Sozialschmarotzer würden die Betroffenen zu Täterinnen und Tätern gemacht. Statt Empathie für die Menschen zu wecken, die in prekären Verhältnissen leben, werde Armut skandalisiert. Tatsächlich aber habe jeder EU-Bürger einen Anspruch auf soziale Absicherung. Das Bürgergeld sei kein Geschenk, sondern sichere Menschen das Existenzminimum, wenn ihr Lohn zum Leben nicht reiche. Organisierten Sozialbetrug könne man nur einem Bruchteil der Leistungsempfänger vorwerfen. Die Diskussion sei völlig unverhältnismäßig. Der Verein fordert von der Politik, Menschen in Not nicht zu diffamieren, sondern den Sozialstaat zu schützen.
In der Pflegeversicherung wollen Bund und Länder grundsätzlich an Pflegegraden festhalten, aber die konkreten Leistungen überprüfen und vereinfachen. Das hat das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mitgeteilt. Gesundheitsministerin Warken sagte, die Wirkung bisheriger Leistungen müsse aus Effizienzgründen auf den Prüfstand. Zuvor hatte die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die für die Pflegepolitik zuständig ist, Zwischenergebnisse von Experten besprochen. Ende September hatte ein Bericht für Aufregung gesorgt, nachdem in der Koalition über eine mögliche Abschaffung des Pflegegrades 1 diskutiert wird. Die weltweite Waldzerstörung ist nach einem Bericht in den vergangenen Jahren kaum zurückgegangen. Laut dem von Wissenschaftlern und Aktivisten vorgelegten Waldzustandsbericht wurde im vergangenen Jahr eine Fläche abgeholzt, die der Größe von halb England entspricht, insgesamt 8,3 Millionen Hektar. Es gebe keine Trendwende, so die Forscher, trotz des Versprechens von mehr als 140 Ländern auf der UNO-Klimakonferenz 2021, die globale Waldzerstörung bis 2030 zu stoppen. Auch hat sich der Zustand der Tropenwälder verschlechtert. Die Menge der klimaschädlichen Treibhausgase durch Brände im Amazonasgebiet sei wieder deutlich gestiegen. Die Waldschädigung, einschließlich der Waldbrände, bringe die Wälder näher an einen gefährlichen Kipppunkt, heißt es in dem Bericht. Als erster US-Bundesstaat reguliert Kalifornien ChatGPT, Gemini und ähnliche Chatbots. Das soll vor allem Kinder und Jugendliche schützen, zum Beispiel durch den regelmäßigen Hinweis, dass man nicht mit einem Menschen chattet, sondern mit einer Maschine. Nils Damz berichtet.
Chatbots können inspirieren und bilden, sagte Kaliforniens Gouverneur Newsom. Aber ohne echte Leitplanken könne Technologie Kinder auch gefährden. Die Familien zweier US-Teenager haben OpenAI und Character Technologies verklagt. Die Jugendlichen haben sich das Leben genommen, nachdem sie die KI-Programme der Unternehmen genutzt hatten. Laut der Klagen sollen die Chatbots die Jugendlichen zum Suizid ermutigt haben. Die Firmen haben danach angekündigt, den Schutz von Minderjährigen verbessern zu wollen. Nationale Gesetze, die KI-Chatbots regulieren, gibt es in den USA nicht. Tech-Firmen geben Millionen Dollar aus, um sich gegen gesetzliche KI-Auflagen zu wehren.
Eine geplante Russlandreise von Baden-Württembergs AfD-Landeschef Frohnmeier sorgt für heftige Kritik. Der Bundestagsabgeordnete und AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl hatte in einem Fernsehinterview angekündigt, im Frühjahr nach Russland reisen zu wollen, um Gesprächskanäle offen zu halten. Knut Bauer.
Frohnmeier habe jeden Patriotismus verkauft und verraten, kritisiert Grünen Spitzenkandidat Özdemir. Ausgerechnet jene, die sich als Vaterlandsretter und Patrioten inszenieren, stünden willfährig parat, ganz Europa zum Untertanen Putins zu machen, sagte er dem SWR. CDU-Generalsekretär Vogt spricht von blankem Verrat an deutschen Interessen. Wenn Frohnmeier nach Moskau reise, um vor Putin Männchen zu machen, wolle der AfD-Landesvorsitzende seine Partei zu einer neuen Kolonne Moskaus machen. Das schade der Wirtschaft und gefährde die innere Sicherheit. Zuvor hatten auch Bundestagspolitiker Bedenken geäußert und von einem Spionagerisiko gesprochen, weil vertrauliche Informationen nach Russland abfließen könnten.
Die Stadt Wörth sucht dringend ehrenamtliche Fahrer für ihren Bürgerbus. Er ist seit 5 Jahren im Einsatz und macht jährlich rund 2.500 Fahrten. Der Bürgerbus bringt dienstags, mittwochs und donnerstags kostenlos ältere und gehbehinderte Menschen zu Zielen in der Wörther Innenstadt oder in die umliegenden Orte. Die Fahrer des Bürgerbusses brauchen keinen Personenbeförderungsschein, teilte die Stadtverwaltung Wörth mit. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland gewonnen. Am Ende stand es in Belfast 1:0 für die DFB-Elf. Aus der Sportredaktion Philipp Hofmeister.
Dieses Duell verlangte der DFB-Auswahl alles ab. Nordirland war der erwartet leidenschaftliche und in den Zweikämpfen knüppelharte Gegner. Deutschland wehrte sich nach Kräften und hatte Nick Woltemade. Dem langen Stürmer gelang im 6. Einsatz das erste Länderspieltor. Woltemades linke Schulter buxierte den Ball nach einer halben Stunde irgendwie in den Kasten der Nordiren. Trotzdem blieb es eine enge Kiste im Hexenkessel von Belfast. Der deutsche Auswärtssieg wackelte in der Schlussphase ein ums andere Mal. Die DFB-Auswahl bleibt damit an der Spitze ihrer Qualifikationsgruppe vor den punktgleichen Slowaken und kann das direkte WM-Ticket weiter aus eigener Kraft lösen.
Mit dem Sieg startet die DFB-Auswahl als Tabellenerster in die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele im November. Zuerst gegen Luxemburg und dann in Leipzig gegen die Slowakei.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In vielen Regionen geht's bewölkt oder neblig trüb los, teilweise aber auch sternenklar. Später lockern Wolken und Nebel auf und es schaut auch mal die Sonne raus. Besonders freundlich wird's in Teilen der Pfalz und Badens. Die Temperaturen steigen auf 12 Grad, zum Beispiel in Morbach, und bis 17 Grad in Gaggenau. Am Mittwoch und Donnerstag teils länger trüb, teils Sonne bei ähnlichen Temperaturen.
SWR aktuell. Hintergrund.
Schriftsteller, Promis, Politik, Wissenschaft und ganz viele Bücher. Diese Woche findet in Frankfurt wieder die Mega-Veranstaltung Buchmesse statt. Heute ist offizielle Eröffnung und wir fragen in unserer Serie, welchen Stellenwert Lesen und Schreiben noch hat. Warum ist Lesen gesund? Wie können Eltern ihre Kinder vom Handy weglocken? Und werden Bücher irgendwann nur noch mit KI geschrieben? Das alles in unserer Serie Lesen lohnt sich in dieser Woche. Heute geht es um die Frage, wie man eben Kinder und Jugendliche für Bücher begeistern kann in Zeiten von Smartphones und Streaming. Christian Wunderlich ist vielen noch als Schauspieler bekannt, aus Serien wie Verbotene Liebe zum Beispiel. Inzwischen schreibt er Kinderbücher. In seinen Geschichten geht es um Freundschaft, Neugier und den Mut, die Welt zu entdecken. Herr Wunderlich, was hat Sie persönlich eigentlich dazu gebracht, Geschichten für junge Leserinnen und Leser zu erzählen?
Das ist mit Sicherheit auch meinem inneren Kind geschuldet. Ich schreibe ja dann doch das, wovon ich glaube, dass ich als Kind gerne das gelesen hätte. Ich habe als Kind sehr viel gelesen, aber wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich im gleichen Bücher. Die Auswahl war damals längst nicht so groß wie heute. Also ich habe immer gelesen Jim Knopf, Huckleberry Finn Robin Hood. So, das waren eigentlich so die drei, die sich immer wieder abgewechselt haben. Und heute haben wir eine so große Auswahl an wunderbaren Kinderbüchern, die auch, das kann ich ja wirklich aus erster Hand erzählen, mit so viel Hingabe von den gesamten Verlagen gemacht werden. Die Verlage sind immer sehr bemüht darum, die auch zu guten Preisen zu verkaufen. Ja, also da wirklich darauf zu achten, dass möglichst jeder sich ein Buch leisten kann. Und ich glaube, das ist sowieso schon mal ein ganz wichtiger Punkt.
Eine spannende Frage in dem Zusammenhang ist ja, was eine Geschichte dann für Kinder eben spannend macht. Gibt es da aus Ihrer Sicht Themen oder Figuren, die heute besonders gut funktionieren? Oder ist es im Grunde zeitlos? Also funktioniert Jim Knopf zum Beispiel heute auch noch genauso?
Also ich glaube, er funktioniert noch, aber er wird natürlich anders rezipiert. Und ganz allgemein würde ich sagen, was so Kinder- und Jugendliteratur an, gerade Kinderliteratur angeht, ich glaube, wenn ein Abenteuer erzählt wird, damit kriegst du Kinder immer. Wenn ein buntes Abenteuer erzählt wird mit spannenden Charakteren und wenn du dann, sagen wir mal, wenn man das vorliest, die Geschichte, und wenn du das dann auch dementsprechend vorträgst, ich denke, damit kann man Kinder immer noch gefangen nehmen. Klar, die Konkurrenz ist groß, nicht nur durch Fernsehen, die gab es auch zu meiner Zeit, die Konkurrenz, jetzt natürlich auch vor allem durch das Internet, durch die große Verfügbarkeit von allen möglichen Geschichten überall. Da ist es natürlich auch sehr bequem, einen Fernseher zum Beispiel einzuschalten und ein Kind davor zu setzen. Ich glaube aber, dass ein Kind mehr davon hat, wenn es ein wenig gefordert wird, wenn die Fantasie etwas angeregt wird. Und das kann die Literatur wie kein anderes Medium. Wenn ich mal sage, dass ich mich hinsetze mit meinem Kind und dann eben ein Buch angucke, dann auch wirklich nicht nur vielleicht den Text vorlese, sondern auch mit dem Kind immer mal wieder eine Pause einlege und darüber rede. Also das Kind mit einbeziehe. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt.
Kinderbuchautor Christian Wunderlich. Morgen fragen wir in unserer Serie zum Thema Lesen, ob viele unserer Bücher künftig von KI geschrieben werden.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Luxemburg treffen sich die EU-Innenminister, um sich in der Migrationspolitik weiter abzustimmen. Sie wollen unter anderem über Rückkehrmöglichkeiten nach Syrien sprechen. Außerdem geht's um die Rückführungsrichtlinie, die bald greifen soll. Katrin Schmidt erklärt, was es mit dieser Richtlinie auf sich hat.
Sie soll sicherstellen, dass ein abgelehnter Asylantrag in einem EU-Staat auch im nächsten zur direkten Abschiebung führt. Außerdem werden in dem Regelwerk Haftbedingungen für einige abgelehnte Asylbewerber vereinheitlicht, um insgesamt zu deutlich mehr und schnelleren Rückführungen zu kommen. Dazu müssen auch, laut EU-Innenkommissar Brunner, Möglichkeiten, die zuletzt in einigen Mitgliedstaaten geschaffen wurden, weiter ausgebaut werden. Etwa die Abschiebungen nach Syrien durch die österreichische Regierung sowie die Abschiebungen nach Afghanistan aus Deutschland. Innenminister Dobrindt will den Kollegen nach eigener Aussage in Luxemburg eine Bilanz präsentieren, die nicht nur Deutschland, sondern der gesamten EU nutze.
Die neue französische Regierung von Premier Le Cornu kommt in Paris zu ihrer ersten Kabinettssitzung zusammen. Es geht um den Haushalt, der aufgrund von Fristen schnell verabschiedet werden muss. Für den Nachmittag wird Le Cornus Regierungserklärung dazu erwartet. Wie vorhin schon erwähnt, in Frankfurt wird heute die Buchmesse offiziell eröffnet. Aussteller aus mehr als 90 Ländern zeigen ihre Neuerscheinungen. Es werden mehr als 1000 Autoren erwartet. Gastland sind diesmal die Philippinen. Schon gestern war der Deutsche Buchpreis vergeben worden an die Autorin Dorothee Elmiger für ihren Roman »Die Holländerinnen«. In Österreich beginnt der erste Prozess im Zusammenhang mit der Pleite des Immobilien- und Handelskonzerns Signa. Angeklagt ist Firmengründer René Benko. Er muss sich am Landgericht Innsbruck verantworten. Der Vorwurf lautet, dass Benko Vermögen verschleiert und so seine Gläubiger geschädigt hat. Österreich-Korrespondent David Freches.
In der Anklage gegen den Immobilienunternehmer geht es um genau zwei Punkte und den Vorwurf, dass René Benko Vermögenswerte im privaten Insolvenzverfahren beiseite geschafft haben soll. Zum einen eine Miet- und Betriebskostenvorauszahlung von rund 360.000 Euro für eine Villa der Benkos in Innsbruck, die auch über die Mutter von René Benko selbst läuft. Ein Schritt, den die Anklage als weder wirtschaftlich noch sachlich vertretbar bezeichnet. Der andere Punkt betrifft eine Schenkung von über 300.000 Euro an seine Mutter, deklariert als Rückführung Darlehen. Beide Zahlungen sollen in einer Phase passiert sein, in der sich die finanziellen Schwierigkeiten längst abzeichneten und die Pleite laut Fachleuten nur noch eine Frage der Zeit gewesen sein dürfte.
In Belgien haben mehrere Gewerkschaften für heute zu einem landesweiten Streik aufgerufen, als Protest gegen die Sozialpolitik der Regierung. Im öffentlichen Leben werden erhebliche Einschränkungen erwartet, etwa bei Zugverbindungen von und nach Brüssel. Von dort berichtet Jennifer Klein.
Die Deutsche und die Belgische Bahn raten Reisenden dazu, kurzfristig den Fahrplan zu überprüfen. Mit größeren Ausfällen müssen Fahrgäste im öffentlichen Personennahverkehr rechnen. Auch am größten Flughafen Brüssel-Zaventem starten den ganzen Tag lang keine Passagierflugzeuge. Ebenso könnten ankommende Flüge gestrichen werden. Der zweitgrößte Flughafen des Landes, Charleroi, stellt seinen Betrieb ganz ein. Auswirkungen des Streiks werden auch in Geschäften, bei der Müllabfuhr und in Schulen erwartet. Die Gewerkschaften protestieren gegen Reformpläne der Regierung unter Ministerpräsident Bart De Wever. Geplant sind Änderungen bei Renten, Steuern und auf dem Arbeitsmarkt, zum Beispiel eine Kürzung der Nachtzuschläge.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Immer mal wieder verlegt Bundespräsident Steinmeier seinen Amtssitz für ein paar Tage weg aus Berlin. Sein Ziel ist, mit den Menschen außerhalb der Hauptstadt ins Gespräch zu kommen. Ortszeit nennt Steinmeier das und ab heute ist er in Andernach in Rheinland-Pfalz. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann hofft, dass sich der Ort von seiner schönsten Seite zeigen kann.
So, liebe Andernacherinnen und Andernacher, sind Sie bereit? Haben Sie den Gehweg gefegt, die Blumenkästen vor dem Fenster nochmal hübsch bepflanzt, Stoßgebet zum Wettergott geschickt? Warum ich frage? Weil das Staatsoberhaupt im Anmarsch ist. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlegt seinen Amtssitz für 3 Tage nach Andernach, macht sozusagen einen auf Digital Nomad. Nur eben nicht wie unter Digital Nomads üblich am Strand von Bali oder Thailand, sondern am Ufer des Rheins. Steinmeier, ein Trendsetter. Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Das Gute, das sich Steinmeier bis Donnerstag ansehen will, die essbare Stadt im Schlossgarten. Ein begehbares Labyrinth aus Hochbeeten. Außerdem besucht Steinmeier die Bäckermädchen, also die Frauenfußballmannschaft des SG 99 Andernach. Und im Parkhotel am Schänzchen diskutiert der Präsident mit Bürgern bei der sogenannten Kaffeetafel kontrovers, zum Beispiel zum Thema Einwanderung. Und abends gibt's ein Konzert mit dem Stadtorchester. Da können Bali und Thailand nicht mithalten.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.